Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Programmierbar. Man könnte eigentlich sagen, wir haben heute zwei Gäste, wobei wir nur einen externen Gast haben. Und zwar haben wir heute Nils Reichert bei uns. Nils, schön, dass du bei uns bist.
Hey, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und der andere, in Anführungsstrichen, Gast ist Jojo. Den kennt ihr als fleißige Programmierbar-Hörer schon. Aber er brennt auch darauf, endlich mal über Flutter reden zu dürfen. Die Technologie, die er jetzt seit einem über dreiviertel Jahr einsetzt. Von daher ist es sehr cool, dass wir zwei Leute haben, die sich schon sehr, sehr viel mit Flutter beschäftigt haben. Und die uns heute mal einfach ein bisschen den Überblick geben, was ist Flutter überhaupt, wo kommen wir daher und womit haben wir es zu tun. Vielleicht wollen wir das direkt am Anfang einfach mal ganz kurz, wer noch nie was von Flutter gehört hat. Nils, du hast einen Satz, um Flutter zu beschreiben. Was ist Flutter?
Ja, Flutter ist ein Open Source Framework für Android, iOS, Web, Windows, Linux, um mit einer Codebase sozusagen seine App zu entwickeln.
Cool. Und Flutter gibt es seit welcher Zeit? Wie alt ist Flutter? Ist das relativ neu oder ist das schon, brodelt es schon lange irgendwo?
Das ist eigentlich ziemlich neu, wenn man es so sagen kann. Also der erste Alpha-Release kam so 2017 raus, also ungefähr vor 3 Jahren. Und erste Beta-Release vor 2018, also eigentlich noch ziemlich neu.
Mhm. Du sagst, es ist noch ziemlich neu, weil für mich ist das gefühlt irgendwie gerade mal irgendwie ein Jahr alt, weil das ist, glaube ich, vielleicht ein Jahr oder vielleicht anderthalb Jahre her, dass ich zum ersten Mal davon gehört habe, obwohl ich mich eigentlich sehr viel mit Cross-Plattform-Technologien auseinandergesetzt habe. Aber als ich dann erfahren habe, dass eigentlich, sagen wir, dieser Alpha-Release eigentlich schon im Jahre 2017 war, habe ich so das Gefühl gehabt, oh, das war ja die ganze Zeit schon irgendwie so ein bisschen unter dem Radar und man hat es nicht wirklich mitbekommen. Aber du hast ja schon sehr früh angefangen, damit zu arbeiten. Also erstmal müssen wir, glaube ich, klären, also wo du gerade arbeitest oder was du gerade machst und wie du letztendlich auf das Thema Flutter gekommen bist. Das ist, glaube ich, eine interessante Information. Du bist ja noch recht jung, so vom Erscheinungsbild. Deswegen erstmal was, ein bisschen was zu deiner Person.
Ja, gerne. Also ich bin 19 Jahre alt.
Wow, okay.
Was wir entwickeln, ist eine Plattform. Deswegen ist auch Flutter sehr relevant für uns. Und zwar, was macht diese Plattform? Also es ist halt ShareZone. Und ShareZone ist halt eine Schulplattform für Schüler, Lehrer und Eltern, um sich sozusagen einfacher und schneller in der Schule zu organisieren. Und was auch so ein Unterschied zu den anderen Schulplattformen ist, halt wirklich einfach zu bedienen ist und halt einfach intuitiv ist. Und da hat es halt auch sehr viel geholfen, um das halt eben zu erreichen.
Mhm. Das heißt, wenn du jetzt 19 Jahre alt bist und vor 3 Jahren zur ersten Alpha damit angefangen hast, dann war der Start eigentlich so mit 16 Jahren mit dem Projekt?
Ja, genau, sozusagen. Und in dem Sinne war eigentlich auch Flutter eigentlich so das, wo ich wirklich gelernt habe, wie man programmiert. Also anders als die meisten Flutter-Entwickler komme ich jetzt nicht von Android oder iOS, sondern habe direkt halt mit Flutter angefangen und habe da sozusagen meine meisten Erfahrungen gemacht. Ich hatte zwar vorher mal eine Android-App entwickelt, aber die war wirklich sehr, sehr fundamental. Genau, habe aber halt wirklich halt erst mit Flutter halt wirklich gelernt, was man alles machen kann.
Und das ist jetzt ein richtiges Unternehmen, was ihr praktisch daraus gegründet habt jetzt schon, ne? Oder?
Genau, also wir sind eine UG und haben jetzt mittlerweile auch schon über 200.000 registrierte Nutzer. Und versuchen das auch natürlich immer weiter aufzubauen. Und vor allen Dingen jetzt gerade, wo halt eben Corona da war, ist es halt natürlich ein Zeitpunkt, wo natürlich viele Schulen jetzt halt digitalisieren. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass jetzt endlich mal halt diese Digitalisierung auch eine Akzeptanz findet im Schulbereich. Und da haben wir auf jeden Fall noch viel vor, auch sagen die Schule von morgen zu bauen und in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich halt eine richtig coole Plattform aufzubauen.
Musst du dein Abi darunter leiden oder hast du das parallel ganz gut hinbekommen?
Ich habe es eigentlich ganz gut hinbekommen und ich konnte sogar auch unsere App mit ins Abitur reinnehmen sogar. Es gibt in NRW so eine besondere Lernleistung, heißt das. Das heißt, ich hatte ein extra Abiturfach, wo es nur um meine App ging. Das war eigentlich ziemlich cool, weil da eine gute Note zu bekommen, ist eigentlich ja relativ einfach gewesen. Und das hat eigentlich mein Abitur eigentlich ganz gut aufgeboostet.
Sehr gut. Ist ja super praktisch. Ich wollte eben noch sagen, dass ich super finde, dass ihr, sag mal, sowas entwickelt, weil ich glaube, weißt du, dieses ganze Thema Digitalisierung ist ja nicht nur so, dass Deutschland das insgesamt verschlafen hat, aber auch, sag mal, das Schulwesen sich sehr schwer getan hat, eigentlich da Bereiche zu digitalisieren, wenn man sich andere Länder anguckt. Und dass man eigentlich immer diese Impulse eigentlich aus der Privatwirtschaft braucht, um sowas dann irgendwie mal ins Rollen zu bringen. Also das ist gut, wenn es dann auch Schüler gibt, die einfach dann sehen, weißt du, wo ist der Bedarf? Also so ist ja wahrscheinlich diese ganze Idee entstanden, oder? Also wie seid ihr darauf gekommen, das ShareZone zu machen? Ihr habt einfach gesehen, es gibt da ein Problem, es muss irgendwie adressiert werden, hey, wie könnte man das in der App-Form lösen?
Ja, genau, es war halt so, dass uns einfach als Schüler uns einfach gestört hat, sich in der Schule richtig zu organisieren. Das heißt, das Thema Hausaufgaben war bei uns halt ein Großthema gewesen. Man hat halt natürlich als Schüler so ein normales Hausaufgabenheft gehabt auf Papier, Aber so wie Schüler halt eben sind, man ist immer faul, schreibt das natürlich nicht richtig mit. Und dann gab es halt immer WhatsApp, eine Klassengruppe, wo man halt immer jeden Tag gefragt hat, ja, was haben wir denn auf? Was muss man denn noch machen? Und dann hat man halt nie eine Antwort bekommen und das hat einfach extrem genervt. Und ja, dann ist halt einfach die Idee dazu entstanden, warum bauen wir nicht einfach so einen gemeinsamen Schulplaner? Einer trägt was ein und es wird direkt bei allen anderen auch eingetragen, sodass man sich halt zusammen organisiert und dann wieder Zeit für die wichtigen Dinge hat. Also zum Beispiel zocken oder so. Und so ist es halt eben entstanden. Und das war so ein bisschen der Startschuss und hat sich dann immer so weiterentwickelt.
Darf ich kurz fragen, wie viele Leute ihr da seid oder in welche Gruppe habt ihr das angefangen und gemacht?
Also wir waren Anfang noch ein paar mehr gewesen, noch ein paar Schulfreunde, die aber jetzt nicht mehr dabei sind. Also wir sind wirklich nur zwei Leute bisher. Versuchen das nicht noch weiter aufzubauen. Also das ist aber eigentlich der Roadmap für dieses Jahr, Investoren zu finden, dass wir dann auch halt ein richtiges Team aufbauen können. Aber wir sind bisher nur zu zweit. Und ja, also aber da hat uns Flutter auf jeden Fall auch sehr geholfen, weil wir wenn es zu zweit ist und dann halt auf vier verschiedenen Plattformen aktiv ist, ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn man es tief entwickelt hätte.
Und das heißt, das Design davon habt ihr praktisch auch einfach während des Bauens gemacht oder ist einer von euch, dass er das praktisch vorher schon designt und ihr danach umsetzt oder baut ihr das einfach so, wie ihr denkt, es sieht gut aus?
Also das Design mache ich bei uns meistens und ist halt eigentlich einfach so primär aus der Erfahrung, wie ich einfach so früher einfach Apps benutzt habe. Also ich habe mich sehr interessiert, so wie Apps einfach so aufgebaut sind, habe immer mal irgendwelche Apps so einfach so aus Spaß runtergeladen, um zu gucken, wie die aussehen. Und einfach so aus dem Gefühl heraus haben wir dann auch einfach unsere App halt eben entwickelt und haben uns aber auch halt immer versucht, immer an dem Material Design zu halten, weil ja das einfach halt erstens schon an Flutter auch direkt drin war und zweitens auch halt eine hohe Bekanntheit hat und auch einfach gut aussieht. Und genau, von daher ist es auch gar nicht so schwer, da dann halt einfach was aufzubauen, was natürlich einigermaßen gut aussieht.
Da kommen wir bestimmt auch gleich noch vielleicht ein bisschen drauf zu sprechen, dass Flutter da euch auch geholfen hat. Nur auch von meinem Eindruck, ohne die App wirklich selbst benutzt zu haben, für eine der ersten Apps, die man so schreibt, finde ich es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr übersichtlich und cool einfach designt, dass es, ja, es macht einen guten, strukturierten, coolen Eindruck. Und ich glaube, das mit so praktisch seiner ersten App hinzubekommen, in so einem Team, wo man zu zweit ist, das irgendwie während des Abis zu machen, da auf jeden Fall schon mal sehr großen Respekt, dass ihr das so cool hinbekommen habt.
Ich habe die App auch benutzt und kann das absolut nur bestätigen. Also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ihr seid auch wirklich ein größeres Team und das sieht wirklich sehr, sehr vernünftig aus. Wie seid ihr denn damals auf Flutter gestoßen, als ihr euch irgendwie diese Idee zu der App gekommen seid? War das direkt so, dass jemand mit der Idee um die Ecke gekommen seid oder habt ihr euch erstmal auf die Suche gemacht, was ist jetzt der richtige Ansatz, um jetzt im Jahre, wann habt ihr angefangen mit der Entwicklung, 2017 oder 2018?
Also Anfang 2018 und das war halt gerade, wir hatten halt diese App-Idee gehabt und gerade zu dem Zeitpunkt halt auch hat Google halt ganz groß released, dass jetzt Flutter halt in der Beta ist. Und das war halt, das hatten wir gerade zufällig halt zu dem Zeitpunkt halt mitbekommen. Und hat es dann halt, so hatten wir die Aufmerksamkeit halt von Flutter bekommen und hat das halt mal genau angeschaut. Und dann haben wir uns halt so mehrere Punkte halt aufgeschrieben, warum wir halt einfach mit Flutter halt machen wollen. Und so eigentlich so der Kernpunkt war halt eben, dass wir halt direkt für Android und iOS halt eben entwickeln konnten, dass wir sozusagen eine Codebase haben und halt eben auch, dass aber halt eben relativ nativ halt eben auch alles aussah. Also anders als andere Cross-Platform-Frameworks war das halt immer nicht ganz so nativ aus. Man hat es halt immer so gemerkt, es war halt nicht die gleiche Experience. Das war so eigentlich mit der Hauptgrund gewesen. Und dann gab es noch weitere Gründe. Zum einen halt zum Beispiel Hot Reload. Und vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen, dass man halt schnell halt eben entwickeln konnte. Dass wir Material Design, dass die ganzen Komponenten direkt drin waren, so konnten wir halt echt schnell entwickeln. Es gab auch mal ganz am Anfang hatte ich sogar auch dann angefangen, irgendwie eine Sketch halt unsere App zu designen. Und das habe ich dann aufgehört. Und das hat einfach direkt eine Flutter gemacht, weil es aber schneller ging. Weil die damals dann auch noch sehr nah zum Material Design war. Und dann ging es aber echt schneller, dass man das einfach kurz mal schnell in Flutter halt gemacht hat. Und auch, dass wir einfach schon wussten, okay, wir wollten mal was probieren mit Firebase. Und weil natürlich beides von Google ist, spielt das natürlich ganz gut zusammen. Und das war einfach auch noch so ein Grund mit dazu, dass wir dann halt eben gesagt haben, okay, ja, es wird bestimmt gut miteinander funktionieren. Genau, und was auch noch so ein bisschen dazu kam, war eben einfach, dass man Animationen echt gut halt mit Flutter machen kann und auch sehr einfach. Das waren so ein bisschen Punkte, warum wir uns dazu entschieden haben, einfach mal ausprobiert haben.
Und wie ich raushöre, bis heute zufrieden seid, diese Entscheidung getroffen zu haben.
Ja, im Nachhinein auf jeden Fall sehr zufrieden. So rückblickend auch eine sehr riskante Entscheidung, weil damals war es noch, das war die erste Beta gewesen, die da draußen war. Und wir haben einfach halt voll drauf gesetzt und viele haben auch uns im Umfeld halt gesagt, so, okay, schon ein bisschen riskant, so Google ist ja schon dafür bekannt, halt Projekte mal schnell mal wieder fallen zu lassen. Und dann wäre das ein bisschen blöd gewesen. Aber heute, ja, auf jeden Fall, ich glaube nicht mehr, dass Google das fallen lässt. Und die nutzen das auch sehr viel, auch intern. Und im Nachhinein auch eine sehr gute Entscheidung gewesen. Vor allem, wir hatten das auch gar nicht so direkt vom Schirm gehabt, dass auch noch weitere Plattformen dazukommen, wie halt eben Web und auch Desktop. Und das war natürlich dann auch schön gewesen, dass dann das später auch noch dazu kam, weil es bei uns einfach perfekt war, also ein perfekter Use Case war, weil einfach halt Schüler immer eine App benutzen, die vor allen Dingen fünfte bis siebte Klasse, die haben eigentlich nur noch, sind nur noch mit auf dem Handy, die kennen den PC eigentlich gar nicht mehr richtig. Und Lehrer aber halt immer noch ein Lehrer sind noch ein bisschen mehr, die tendieren noch mehr zu dem Desktop halt eben, Desktop-Web. Und das war halt einfach perfekt für uns, dass wir dann einfach halt die Schüler sehr gut halt eben mobil abholen konnten, aber halt eben auch die Lehrer halt eben über Web. Und deswegen hat das echt gut halt zusammengespielt.
Ja, gerade was du diese Fragestellung, die du hast oder gerade so geschildert hast, also dass man sich so ein bisschen unsicher war, das war auch gerade so mein erstes Gefühl, als ich irgendwie von Flutter gehört hatte. Und das ist wirklich jetzt irgendwie noch nicht so lange her, vielleicht dieses eine Jahr oder anderthalb Jahre. Es ist noch nicht sichergestellt, gerade weil es natürlich auch vielleicht auch Dart aufsetzt und Dart natürlich lange Zeit irgendwie nicht diese Verbreitung gefunden hat, wird diese Technologie überhaupt zum Tragen kommen. Und wir haben auch intern bei uns so ein bisschen, sagen wir, die Entscheidung abgewägt. Und das war schon einer der Punkte, eben, die dagegen gesprochen haben, weil wir uns nicht sicher waren, wie lange ist letztendlich das, wird das noch von Google unterstützt. Aber nachdem man natürlich mitbekommen hat, wie auch, sagen wir, die Nutzung dann angestiegen ist und wie viele Entwickler sich auch, sagen wir, aktiv an der Weiterentwicklung von Flutter beteiligen außerhalb von Google, können wir auch jetzt, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt sagen, klar, wir haben kleine Probleme, aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich super zufrieden und bietet uns auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, natürlich in Zukunft auf so eine Technologie dann aufbauen zu können.
Also auch wenn wir da mit Sicherheit auch später da nochmal ins Detail zu kommen, ist das auch nochmal Sache, glaube ich, die wir unterschreiben müssen. Wir haben ja ein Projekt bei uns, 4 Bilder, 1 Wort, komplett neu geschrieben und in Flutter dann noch umgesetzt. Und da ist schon recht beeindruckend, in welcher Qualität das am Ende dann passiert ist. Weil man würde normalerweise, ne, also sind wir auch gewohnt aus der nativen Entwicklung, dass das natürlich mit einem neuen Launch eines Produktes massiv viele Probleme erstmal da sind bei den ganzen Geräten, die man da draußen unterstützen muss und waren wirklich erstaunt, wie am Ende, wie gut Flutter für uns da funktioniert hat. Aber vielleicht fangen wir da nochmal ein bisschen weiter vorne an, wie man überhaupt mit Flutter umgeht, was Flutter überhaupt ist. Wir haben es jetzt, glaube ich, zwischendurch erwähnt, am Anfang gar nicht so groß gesagt. Also es ist hauptsächlich oder ausschließlich von Google entwickelt, aber wahrscheinlich, wenn es Open Source ist, nicht ausschließlich, sondern Google hat es angetrieben, aber hat eine Community daran mitentwickelt.
Also es ist zum einen Teil Community, zum anderen Teil hauptsächlich halt Google. Also es kam halt eben auch von dem Chrome-Team. Die hatten halt mal angefangen, verschiedene Kompatibilitäten des Webs einfach mal zu entfernen und haben dann auf einmal festgestellt, dass es auf einmal mega schnell war, also irgendwie 30 Mal so schnell war oder so. Und genau, das war so ein bisschen der Startschuss aus dem Chrome-Team für die Engine und von dort ist das dann immer weiterentwickelt. Und das war so ein bisschen der Startschuss. Also da steht Google dahinter, die das auch stark pushen. Ich meine, das sind letztens noch gehört um die 100 Google-Mitarbeiter, die da halt dran arbeiten. Aber auch die Community, die hat auch einen großen Einfluss und macht auch viel.
Ich glaube, wir haben auch in letzter Zeit wirklich sehr viele Ressourcen letztendlich dahin geschiftet. Wir hatten es ja bei der Dart-Folge so ein bisschen angesprochen, dass sagen wir, das ganze Angular-Dart-Team eigentlich nicht aufgelöst wurde, aber sehr stark letztendlich ihren Fokus eben von Angular-Dart eben und dem Angular-Projekt auf Flutter gelegt haben.
Also das hatte ich auch so das Gefühl, dass Google jetzt auch mittlerweile intern sehr viel auf Flutter halt eben setzt. Also vor allen Dingen, letztes Jahr hat Timmy auch mitbekommen, sind da echt viele Projekte halt an Start gegangen. Die neue Google Pay App zum Beispiel, die ist in Flutter geschrieben. Google AdSense ist in Flutter geschrieben. Und dann noch viele weitere Google Apps, die man eigentlich jeden Tag benutzt, sind jetzt in Flutter geschrieben. Und da steckt jetzt echt schon viel dahinter.
Ja, letzte Woche war ja die Flutter Engage. Und da wurde das natürlich auch so ein bisschen vorgestellt. Also gerade mal aus den verschiedenen Bereichen, wie Google das intern nutzt, wo dann eben auch ganz klar eben gezeigt wurde, also was auch wirklich für Vereinfachung der Codebase eben möglich waren oder die beiden Codebasen, die man vorher auf den Plattformen hatten, die eben jetzt auf eine Codebasis überführt werden konnte, was da auch, sagen wir mal, für einen Produktivitätsschub eigentlich entstanden ist. Also dass gesagt wurde, mit Flutter sind die Entwickler, die vorher auf einer Plattform gearbeitet, jetzt trotzdem 20% irgendwie performanter. Also weil sie einfach da so ein gutes Toolset haben, um die Apps zu entwickeln. Also auch wenn man vorher sozusagen sich noch mal eine Plattform konzentriert hat, ist die Entwicklung in Flutter wirklich sehr, sehr gestreamlined. Also man kann da wirklich sehr gut eben mitarbeiten.
Wollt ihr denn vielleicht die Hörer an der Stelle kurz abholen und ein bisschen sagen, was eigentlich so Flutter mitbringt? Also was sind das für Komponenten? Wir haben jetzt gehört, das ist ein Cross-Plattform-Tool, kann es auf verschiedensten Plattformen dafür was entwickeln. Aber was sind denn so die Core-Bestandteile, die Flutter ausmachen?
Ja, zum einen halt die verschiedenen Widgets, sodass man da halt da direkt starten kann. Es gibt einmal halt das Design-Set vom Material Design, dass man halt die verschiedenen Komponenten des Material Design halt eben nachbauen kann. Es gibt auch halt für iOS, wenn man ein bisschen mehr App bauen möchte, wie der iOS aussieht, auch verschiedene Cappuccino-Widgets sozusagen, das wird mitgebracht und sehr viele verschiedene Dev-Tools, gibt es viel, was halt eben mitgebracht wird, genau, und noch viele weitere Bereiche, wenn du noch anschließen willst, Jürgen.
Ja, ich glaube, also man muss eigentlich grundsätzlich unterscheiden, dass halt es diese beiden Bereiche gibt. Es gibt einmal die Flutter Engine, also die Flutter, die sozusagen das ganze Rendering übernimmt. Die basiert eigentlich auf dieser Skia Engine. Das hat es vorher, glaube ich, schon ausgeführt, dass eigentlich, sagen wir, diese Grafikbibliothek, die das eigentliche Rendering der Komponenten übernimmt. Und dann gibt es eben von dieser Flutter Engine verschiedene Bestandteile, die Core-Bibliotheken, die zum Beispiel Animationen und Graphics-Objekte abbilden, aber auch diese ganze Interaktion zwischen den nativen Teilen zum Beispiel abbildet. Also wie kommuniziere ich aus der Flutter-Ebene, aus dieser Cross-Plattform-Ebene in den nativen Teil? Wie kann ich dann mit den iOS-Schnittstellen oder Android-Schnittstellen zum Beispiel arbeiten? Und zum anderen das, was natürlich auch Nils eben schon richtig angeführt hat, dass man eben diese komplette Widget-Library hat, indem es dann genau diese unterschiedlichen Widgets für die einzelnen Plattformen gibt. Und aber auch sehr spezifische Widgets, die dann halt bestimmte Funktionalitäten übernehmen.
Du hattest eben jetzt gesagt, es gibt eine Rendering Engine. Das heißt, es ist schon das Konzept, dass da praktisch alles gezeichnet wird. Es ist jetzt nicht so, weil das ist ja teilweise, kennt man das ja von anderen Cross-Plattform-Tools, dass sie irgendwie versuchen, dann native Komponenten irgendwie anzusprechen und das irgendwie zusammenklickbar ist. Das ist aber bei Flutter nicht der Fall, sondern letztendlich hast du eine Engine, die alles immer zeichnet, egal auf welcher Plattform?
Ja, genau. Das ist auch das Besondere so an Flutter, dass man sich einfach vorstellen kann, wie so ein Board, wo einfach drauf gemalt wird. Und so kann halt eben Flutter jedes einzelne Pixel wirklich steuern und hat volle Kontrolle darüber. Und das auch so ein bisschen, wie die halt eben diese Geschwindigkeit eben schaffen und auch halt selber sagen, dass sie halt bis zu 60 und nicht sogar auch manchmal 90 FPS halt eben schaffen, weil diese volle Kontrolle darüber haben und dann halt eben auf diesem, sagen, kann man sich vorstellen wie so ein Canvas, wo einfach drauf gemalt wird und dann halt eben diese verschiedenen Widgets drauf gemalt werden. Und das übernimmt halt eben Flutter, diese ganze UI, dass halt eben diese UI-Komponenten halt eben gemalt werden darauf, das wird halt sagen von Flutter sozusagen gemacht.
Genau, also das ist der wesentliche Unterschied, wie du eben schon richtig angemerkt hast. Also wie andere Bibliotheken oder fast alle eigentlich so hingehen und sagen, eigentlich bilden sie letztendlich nur so eine Interaktivität, so ein Interop-Layer, aber die eigentliche Zeichenarbeit funktioniert oder dafür nutzen sie dann eigentlich die nativen Komponenten der entsprechenden Plattform. Das ist ja dieses Prinzip von React Native. Das ist dort ganz anders. Also da ja, ist es wirklich so, dass einmal das komplett über dieses Gear Engine auf einem Art Zeichenbrett dann gezeichnet wird.
Da würde mich jetzt an der Stelle dann direkt irgendwie so die Frage in den Kopf kommen, wie groß ist das denn dann? Weil da ist ja dann zumindest diese ganze Komplexität des Zeichens und des irgendwie Performantseins oder sowas muss ja dann wahrscheinlich in dieser Engine irgendwie versteckt sein. Und gerade wenn man auch sagt, auch man kann das auch zu Webseiten exportieren und auf alle anderen möglichen Plattformen, wie groß ist denn dieser Teil, also die Minimumgröße einer Flutter-App?
Also für Android weiß ich, also die am Ende kompilierte APK, ich meine, ich hatte da so eine Zahl im Kopf gehabt, ungefähr 8 MB oder so. Ich hatte dann auch gelesen, Flutter hat jemand bisher noch sehr wenig gemacht, um das zu verkleinern. Also die hatten wohl gesagt, dass da noch sehr viel Spielraum ist, noch die Datei noch kleiner zu machen, aber das ist einfach noch nicht eingegangen haben. Zum Vergleich, unsere App ist auf Android, meine ich, ungefähr schon deutlich größer auf jeden Fall, was an den ganzen Libraries liegt. Die ist, meine ich, so um die 30 MB groß, was aber, wo ich meine, irgendwie 10 MB die Anbindung von Jitsi machen für die Videokonferenz. Das war nochmal viel aus.
Ja, also wir sind im Bereich so von 50 MB, aber das liegt halt auch wirklich an den ganzen Bibliotheken. Also genau, das ist auch so eine Hausnummer, dass ich so 10 MB ist, glaube ich, so die Runtime wirklich auf Android und auch ähnlich, sagen wir mal, auf iOS. Das ist den Footprint, den du hast. Da ist es ja auch so, dass Dart sehr stark deinen Code optimieren kann und, sagen wir mal, durch dieses Tree-Shaking nur wirklich Bestandteile mit in die App nehmen, die wirklich für den Produktionscode notwendig sind. Dann gibt es natürlich noch den Webbereich. Da ist es natürlich so auch, dass da eine gewisse Runtime natürlich bestehen muss. Ich glaube, da gehen wir vielleicht, oder wir können es auch jetzt ansprechen. Es gibt ja jetzt, gerade letzte Woche wurde es ja irgendwie vorgestellt, zwei Ansätze, zwei Rendering Engines, die es einmal im Webbereich gibt. Da gibt es einmal sozusagen die HTML DOM Engine, die halt wirklich dann DOM-Elemente erzeugt. und die verwaltet. Und da bist du ungefähr bei 800 Kilobyte von der Größe, was halt sozusagen der Footprint, der Engine, der Flutter Widget Bibliothek und auch des gesamten Interop-Handlings da eigentlich mit sich bringt. Und so eine andere Hausnummer, es gibt noch eine andere Engine, die eigentlich wirklich dann auf einem Canvas-Objekt arbeitet, also Canvas-Kit nutzt. Und die ist um die 2 Megabyte groß. Und das ist natürlich schon eine Größe, wo du sagen musst, also das ist auch so ein bisschen die Aussage, wenn du wirklich eine Webseite für eine Mobile-App schreiben willst. Also es gibt so diesen Auto-Mode, den du dann für den Webbereich hast, dass du dann eigentlich der Browser entscheidet, wenn die Datei abgeholt wird, welche Engine nutzt er. Weil halt eben die Download-Größe für die Mobile-Browsers natürlich deutlich kleiner ist. Und man sagt auch 800 Kilobyte ist natürlich nicht unwesentlich. Also das sind 320 Kilobyte ungefähr gezippt. Aber das muss man sich natürlich immer überlegen, dass man zum Beispiel jetzt eine Microphone-Page oder so eine kleine Startseite eigentlich nicht jetzt direkt in Flutter bauen würde, sondern sagt, das sind vielleicht für spezielle Teile der Seite eben dann, nutze ich dann Flutter und alles andere ist dann doch reines HTML.
Aber Nils, ihr nutzt den Web-Support schon? Ich meine, der kam ja jetzt, glaube ich, erst offiziell raus, oder? Also habt ihr den...
Wir haben den schon relativ lang, also wir hatten vor einem Jahr war es ein Beta-Status gewesen und dann haben wir auch sofort unsere App deployed als Beta-Status und das Flutter-Team hat zwar strikt davon abgeraten, aber wir dachten so, okay, egal. Das war schon ein bisschen Arbeit, die dann zu migrieren, damals noch, das war schon lange her. Genau, wir waren auch erst auf diesem HTML-Render gewesen, auf diesem Yoom-Render, den Jo gerade angesprochen hatte, sind dann aber halt relativ schnell auf dieses Canvas-Kit halt eben gewechselt. Aus folgendem Grund, weil die Performance einfach viel besser war. Es war halt, weil dieser HTML-Render, der war halt schon sehr laggy gewesen. Also es war halt alles gefühlt nur so 10 FPS, so gefühlter 10 FPS gewesen und das Canvas-Kit war halt deutlich schneller gewesen, deutlich performanter und es hat sich dann auf einmal wieder wirklich eine richtige Web-App angefühlt. Und genau, aber man merkt auf jeden Fall schon die längere Ladezeit, das merkt man auf jeden Fall schon.
Ist eure Homepage, also sharezone.net, ist die auch mit Flutter gemacht?
Die ist auch mit Flutter. Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ich kann auch gleich sagen, warum. Wir haben die auch mit Flutter gemacht, weil wir brauchten halt eine neue Webpage. Vorher hatten wir eine richtig räudige Webseite gehabt, weil wir noch eine Zielgruppe wirklich nur Schüler halt eben hatten und kein Schüler geht erst auf die Webseite und lädt sich an die App runter, sondern geht sofort in den Play Store und lässt die App runter. Deswegen war unsere Webseite richtig räudig gewesen und dann aber halt mit dem, wo Corona halt eben kam und die Bereitschaft von den Schulen auch da war, ist natürlich auch die Reste von den Schulen größer geworden und die schaut sich schon mal auf unsere Webseite an. Und da brauchten wir schnell eine neue Webseite und dachte, okay, ja komm, machen wir was schnell mit Flutter, weil wir es einfach konnten. Ja genau, hatten jetzt einfach noch schnell eine Webseite gehabt, aber hatten jetzt bisher einfach noch nicht Zeit gehabt, jetzt mal eine richtige Seite zu entwickeln. Und ich kann auch vielleicht kurz auch erläutern, warum ich das jetzt nicht wirklich jedem empfehlen würde oder was ein bisschen die Schwierigkeiten davon sind. Ist zum einen, wir haben auch wieder bei der Webseite auch wieder das Canvas-Kit genutzt, einfach weil das einfach damit relativ performant ist. Das Problem ist jetzt aber halt, wenn es ein Canvas-Kit ist, also ein Textelement ist kein Textelement, so kann man es nicht vorstellen, sondern ein Textelement ist halt wirklich halt gemalt. Und das heißt, der Browser weiß auch nicht, dass es ein Text ist. Also Google denkt halt, unsere Webseite hätte halt null Text. Auch somit ist halt SEO auch nicht ganz so gut möglich. Das reicht für uns jetzt aus. Aber es sind halt viele andere kleine Sachen, die dann halt, die man nicht halt eben hat. Also zum Beispiel, wenn man mal versucht, unsere Webseite zu drucken. Also mit der Druckfunktion geht das nicht. Man kann nichts finden auf der Webseite, wenn man Steuerung F sucht. Das Markieren ist auch nicht, das geht zwar, aber ist auch nicht so richtig HTML-mäßig. Man kann zum Beispiel auch nicht alles markieren, was so auf normalen Webseiten möglich ist. Also es sind halt viele kleine Trade-offs, die halt so da reinkommen. Genau, aber das ist auch gar nicht so der Ansatz, den Flutter halt eben fährt. Also Flutter, das ist gar nicht das Ziel von Flutter, dass sie halt so eine Landingpage, dass man mit Flutter das bauen kann, zumindest jetzt noch nicht. Was deren Ziel halt eben ist, ist man halt, zumindest Flutter Web, dass man halt existierende Android- und iOS-Apps halt auf Web halt eben ausbreiten kann, sagen auch noch Progressive Web-Apps bauen kann oder halt diese Single-Pages-Apps, also halt wirklich Web-Apps, die halt richtige Web-Apps sind. Das ist so deren Ziel, was man mit Flutter Web bauen kann. Aber nicht so Blogs oder so, wo man halt viel scrollt.
Mhm. Und die Performance hat sich wirklich bemerkbar gemacht, wenn du gesagt hast, also du hattest das Gefühl, du arbeitest dann nur noch mit 10 Frames pro Sekunde. Also mit diesem HTML-Renderer war es nicht möglich, die Seite, also vor allem von den Animationen zu bauen. Eine statische Seite hätte man wahrscheinlich relativ einfach dann auch über den HTML-Renderer abbilden können. Aber Animationen, das ist schon etwas, wo man es dann merkt, dass man nicht diese Performance hat.
Ja, da und auch im Scrollen und wenn man einfach mal sich eine Seite bewegt und so, man hatte schon gemerkt, dass es nicht so ganz so das Geile war. Es ist aus meiner Sicht generell auch noch so, dass Flutter Web und auch Flutter Desktop, auch wenn Flutter ist halt so betitelt, als dass sie jetzt schon stable sind, das ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich stable. Das war eher mehr so ein bisschen mehr Marketing. Aber es fehlen halt noch viele Sachen, um das jetzt wirklich halt richtig gut zu nutzen. Also auch so Standardsachen wie Rechtsklick und so, das ist noch ein bisschen doof. Und auch Aber wenn man auf dem Handy das mal aufruft, das ganze Scrolling und so ist noch nicht richtig flüssig und so. Es geht schon, aber es ist halt noch nicht, also man merkt schon den Unterschied zwischen der Seite, die in HTML geschrieben ist, also Plain HTML und Flutter Web.
Gut, ich glaube, wir waren bei den Grundbestandteilen, die Flutter letztendlich ausmachen. Also haben da jetzt gerade über die Engine geredet, also dass es zumindest auf den Mobile-Geräten erstmal eine Engine mitkommt, die das Ganze einfach zeichnet. Wie sieht es denn mit der Programmiersprache aus oder meiner Entwicklungsumgebung? Wo befinde ich mich da? Was nutze ich da?
Also wenn man Flutter nutzt, sozusagen die Programmiersprache Dart ja erstmal, da gab es auch schon eine Einführung. Es gab auch viele Fragen, warum natürlich das Flutter-Team jetzt Dart nutzt. Also vor allem auch viele Android-Entwickler haben halt diese Frage gestellt, warum konnte man einfach Content nutzen. Aber letztendlich hatte halt das Flutter-Team 14 oder 20 verschiedene Programmiersprachen halt verglichen und Teste gemacht und hat sich dafür entschieden, dass halt Dart wirklich die beste Programmiersprache ist. Das heißt, wenn man Flutter entwickeln möchte, nutzt man die Programmiersprache Dart. Jeder, der halt mit Java schon mal entwickelt hat oder mit JavaScript oder C#, der kommt da sehr schnell rein. Und wenn ich eine Entwicklungsumgebung nutzen möchte, was man nutzen sollte, ist halt zum Beispiel Android Studio, also IntelliJ oder halt Visual Studio Code. Da diese mit den Entwicklungsumgebungen, da gibt's dann halt eben Flutter-Plugin, so dass man damit dann halt eben Flutter-Code schreiben kann. Oder wenn man das mal kurz ausprobieren möchte, kann man auch gerne auf Startpad gehen. Und da kann man halt eben auch rechts oben auf Samples gehen und dann kann man auch direkt Flutter-Code laufen lassen. Das heißt, wenn man im Browser ausprobieren, muss sich nicht vorher noch alles runterladen. Genau, was auch noch zusätzlich noch notwendig ist, ist nicht nur die IDE notwendig, sondern auch noch die Flutter SDK, die man sich runterladen muss von der Webseite. Man kann auch einfach das Git Repository auch clonen, das geht auch. Genau, aber das sind die drei Schritte. Und wenn man das gemacht hat, gibt's auch ein Command-Line-Tool von Flutter. Da kann man einfach Flutter Doktor sagen und dann wird man auch durchgeführt, was man noch alles machen muss für Schritte, sodass bei der Installation dann geholfen wird. Und dann kann man auch schon loslegen.
Also das ist auf jeden Fall so bei Flutter, dass man da sehr an die Hand genommen wird und gerade, sagen wir, die ersten Schritte eigentlich super einfach sind. Und auch, sagen wir, dieses ganze Tooling drumherum, da hat sich, sagen wir, das Team sehr viel Mühe gegeben, einfach das gerade für Beginner oder Leute, die zum ersten Mal, sagen wir, sich mit einem Flutter-Projekt auseinandersetzen, da einfach sehr schnell eben ins Tun kommen.
Und wenn ich dann anfange, so eine Flutter-App zu schreiben, gibt es irgendwas Vergleichbares, wo ihr sagt, ja, daran kann man sich irgendwie orientieren? Also sei es, ich komme aus der Android-Entwicklung und baue meine View-Activities oder ich komme aus iOS und baue meine View-Controller oder ich komme aus dem Web und baue mein HTML-Gerüst. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, ja, so in der Art ist das eigentlich und nur mit ein bisschen anderen Funktionalitäten oder muss man wirklich eine neue Art von Entwicklung lernen an der Stelle?
So aus der Erfahrung ist es natürlich schon ganz anders. Es ist ein deklaratives Framework, wie es, sagen wir, seine UI definiert. Und es ist eher vergleichbar eigentlich mit, man kann es fast sagen, mit XML. Aber ich glaube, die nächste Analogie hat man eigentlich, wenn man das mit React und JSX vergleicht. Das heißt, man schreibt eigentlich seine UI in einem Markup oder schreibt nicht seine UI in einer Bildmethode, aber definiert eigentlich wirklich, sagen wir, einen Objekt- oder Komponentenbaum in dieser Bildmethode. Und da ist es eigentlich identisch eigentlich zu dem, was man eigentlich aus React in der Render-Methode kennt, dass man sagt, okay, dort wird eben halt genauso eben meine verschachtelte UI, die natürlich dann entsprechend eigentlich in HTML-Elemente repräsentiert. Und das ist auch so dieser grundlegende Ansatz. Eigentlich lebt alles bei Flutter in irgendeinem Widget, wie sich das nennt. Also Widgets sind sozusagen diese kleinsten Komponenten, die man halt eben zusammenstöpselt, um seine UI zu repräsentieren. Und das ist, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist, also dass es so feingranular eigentlich dann wird. Also dass eigentlich für jede kleine Funktionalität es irgendein Widget gibt, der irgendwas für dich übernimmt. Das ist zum Beispiel so, wenn du sagst, wenn ich jetzt irgendein Textelement eine Opacity geben möchte oder irgendeinem Element eine Opacity geben möchte, ist das nicht irgendeine Eigenschaft von diesem einen Element, sondern es ist letztendlich, du wrappst dein Element in einem Opacity-Widget und dieses Opacity-Widget übernimmt für dich letztendlich die Transparenz deiner Komponente. Das heißt, Eigenschaften werden eher über Komposition zusammengeführt, als dass du sagst, du hast sowas zum Beispiel wie CSS und beschreibst letztendlich an einem Objekt alle Eigenschaften, sondern durch diese unterschiedlichen Widgets komponierst du eigentlich deine Funktionalität und das Verhalten deiner UI. Das ist sozusagen der zentrale Bestandteil, auf das wir jetzt auch noch ein bisschen näher eingehen.
Also ich glaube, diese Widgets kann man vielleicht ganz gut, also ich versuche mal so zu beschreiben, wie so Lego. Wenn man so eine Lego-Welt baut, dann hat man verschiedene Lego-Bausteine und jeder Lego-Baustein ist verschieden groß, hat verschiedene Farben, man kann so eine Lego-Platte haben und so kann man sich halt auch Widgets vorstellen. Also Widget beschreibt halt sozusagen die UI und hat dann kann verschiedene Eigenschaften haben und was alles und so kann man es vielleicht ganz abstrakt halt eben vorstellen. Genau, und das ist halt, wie Jürgen schon sagte, alles wirklich ein Widget. Und so kann man halt wirklich, wir hätten zum Beispiel einfach in unserer Flutter-Webseite hätten wir einfach unser Shazam-Widget sozusagen, das Widget, was halt ganz oben ist, hätten wir einfach in die Webseite einbauen können, hätte man in der Webseite unsere App nutzen können. Oder was auch, ich kann auch ein Package, das heißt zum Beispiel Wiredash, das ist auch echt cool, was eigentlich nur so in Flutter halt eben geht. Man hat halt ganz normal die App und über dieses Wiredash ermöglicht halt eben, dass man halt so Feedback geben kann zur App. Und dann drückt man halt eben auf diesen Feedback-Button, dass man Feedback kriegt und dann fährt halt so sagen, wird halt um dieses Flutter, um diese App-Widget nochmal sagen, drumherum gerappt, dieses Wiredash-Widget und dann kann man halt eben in der App, zoomt das ein bisschen raus, dann kann man da so ein bisschen drüber malen und halt Feedback geben und diese ganze App in der Wiredash-App nutzen sozusagen oder in der Wiredash-Widget nutzen und so halt eben Feedback geben dazu und dann halt ja darum malen. Und das, was geht halt eigentlich nur so ein Flutter halt eben.
Was ist denn das Minimum, was ein Widget mit sich bringt? Also hat das irgendwas oder ist es eigentlich nur ein leerer Container oder hat er irgendwelche Eigenschaften? Was ist so das Base-Widget letztendlich?
Also ein Widget ist erstmal eine Klasse und es gibt auch wieder verschiedene Arten von Widgets. Da muss man sich dann erstmal überlegen, was für ein Widget man halt eben haben möchte. Man nutzt eigentlich in der Regel zwei konkrete verschiedene Widgets. Also zum Beispiel meistens man halt so ein Set-Full-Widget und ein Set-Less-Widget und dann hat es halt eine Build-Methode und dann kann man in diese Build-Methode verschiedene Widgets wieder einbauen. Also ich könnte zum Beispiel, wenn ich wirklich ein sehr leeres Widget bauen möchte, dann einfach halt sagen, diese Build-Methode, dass ich wieder ein Container-Widget nutze. Und das wäre zum Beispiel ein möglichst leeres Widget.
Mhm. Genau, also sind dann diese Stateless-Widgets wie Render-Functions aus anderen Frameworks, dass du sagst, okay, du übergibst denen einfach eine Reihe von Eigenschaften oder von Parametern und diese Parameter beschreiben eigentlich, sag mal, dein State und diesen State bereitet letztendlich das Widget einfach auf. Das ist eigentlich wie so ein Transformator, wie so eine Funktion, die eigentlich, sag mal, deinen State dann irgendwie repräsentiert. Das sind diese Stateless-Widgets und die Stateful-Widgets, die erlauben es eben, dass sie auch einen internen State letztendlich vorhalten. Also, dass man zum Beispiel auch irgendwie einen Button an- und ausschalten kann und dieser Button sich seinen Zustand behält.
Also, soweit ich mir das jetzt irgendwie vorstelle, habe ich jetzt so einen Baum, der ähnlich irgendwie strukturiert ist wie so ein XML-Dokument. Da sind jetzt verschiedene Widgets irgendwie drin. Diese Definition der Widget und was da dann passiert, passiert das auch in diesem Baum letztendlich, also auch verknüpfe ich da auch die Funktionalitäten oder ist das eine Referenz auf irgendeine Klasse, wo dann selbst nochmal komplett alles definiert ist? Also gibt es dann pro Widget praktisch nochmal irgendwie eine separate Datei, wo dann was drinsteht oder ist das alles innerhalb dieses Widget-Trees oder wie man das auch dann immer nennen mag?
Man kann eigentlich in der Widget eigentlich schon direkt alles beschreiben, also da kommt man dann auch ein bisschen dann zu der Frage, was für eine Architektur man halt eben wählt und wie man das halt eben alles aufteilen möchte. Aber prinzipiell kann man in dem Widget dann auch direkt seine ganze Funktionalität halt eben reinschreiben. Und dann ist direkt in dem Widget dann auch halt sagen die Funktionalität. Oder dann halt eben zum Beispiel, ich habe mein eigenes Widget, das ist zum Beispiel mein eigener Button. Und dann nutze ich wieder für diesen Button halt vielleicht einen Material-Button oder sowas, wo ich dann halt wieder halt sage, beim On-Press wird eine bestimmte Methode aufgerufen. Und diese Methode ist dann auch direkt in meiner Widget-Klasse. Das würde zum Beispiel gehen. Genau. Und man stellt sich dann wieder halt die Frage, was für eine Architektur man halt eben hat, was für ein State-Management man eben hat. Da gibt es verschiedene Ansätze und da kann man bestimmt 3 Tage lang darüber diskutieren, was da der beste Ansatz ist.
Aber an der Stelle, also was die Wiederverwendbarkeit angeht, das heißt, ich definiere, ich kann in einzelnen, was sind das dann, Dateien, kann ich praktisch mir ein Widget bauen, wo ich dann von mir aus jetzt irgendwie 3 Unterdinger drin habe und dieses kann ich dann wiederverwenden in anderen Dateien.
Genau, wenn das als öffentlich definiert wurde, weil ich hatte gerade gesagt, jedes Widget ist eine Klasse. Und ich kann natürlich auch eine private Klasse zeigen oder ein privates Widget erstellen. Falls es privat ist, geht das natürlich nur innerhalb der Datei. Und wenn ich aber standardmäßig halt ein öffentliches Widget erstelle, dann kann ich es auch wieder halt wieder benutzen. Also zum Beispiel, wenn ich ein eigenes Kartendesign oder das habe oder ein eigenes Button-Design, erstelle ich halt einmal meinen eigenen Button mit meinem eigenen Design und kann den dann halt überall in der App dann halt wieder verwenden.
Genau, also eigentlich sind das wirklich diese Klassendefinitionen und was du halt nichts anderes machst in den Bildmethoden, dass du sozusagen die Konstruktoren dieser Klassen nimmst und die eben zusammenstöpselst. Du sagst, du konstruierst oder legst jetzt an die und die Stelle letztendlich einen Button. Wir können gleich nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie man eigentlich Layouts baut, also wie, sagen wir, dieses ganze Layouting-System funktioniert. Aber du machst eigentlich nichts anderes als den Konstruktor mit den Parametern aufrufen, welchen Text soll der Button haben, welche Farbe, was auch immer du für Eigenschaften für deinen eigenen Button definiert hast und kannst ihm dann zum Beispiel auch sagen, okay, er soll jetzt auch einen Event-Händler haben, wenn auf dem Button geklickt wird, willst du irgendwas, sag mal, in den höheren Schichten dann auslösen. So ist eigentlich, sag mal, dieses Prinzip, du gibst eigentlich Eigenschaften rein und kriegst letztendlich Events aus diesen Komponenten eben raus und kannst die eben dann völlig frei zusammenstöpseln.
Und Logik und Optik Aber du hast ja gerade gesagt, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Also Logik und Optik sind aber praktisch kombiniert.
Genau.
In dem Widget drin.
Ja, was ich eben ausgrenzen wollte, war eigentlich das Layouting. Weißt du, wie du zum Beispiel dann eben ein Flow-Layout machst oder eben ein Grid-Layout. Aber an sich ist es genauso wie das Prinzip, dass du sagst, es wird hier die Logik und, sagen wir, die Optik kombiniert. Das heißt, du definierst in deinen Komponenten, wie groß soll das Spacing, das Padding sein, welche Farbe soll irgendwie einen Rahmen haben, und du würdest auch, sagen wir, die Eigenschaften. Es gibt natürlich einen Theming-Support, dass du sagen könntest, okay, du beziehst dir einfach aus einem grundlegenden Theme irgendeine Farbe, sodass es auch global umgeschaltet werden kann. Aber an sich würdest du sozusagen diese Eigenschaften nicht über eine separate Datei oder CSS, also irgendwas Losgelöstes definieren, sondern würdest es eigentlich direkt in der Komponente mit verknüpfen und dann zuweisen. Dafür gibt es dann entsprechend dann Container zum Beispiel, erlauben es, dass du dem ein Styling gibst und dann einfach so bestimmte Eigenschaften wie Shadow oder ähnliche Sachen dann eben vorgibst.
Ja, vielleicht aber da noch zu sagen, dass diese Build-Methode, was da einfach passiert, die wird halt einfach jedes Mal ausgeführt. Also das halt, was man da gerade sozusagen sieht, dann wird diese Build-Methode einfach ausgeführt. Ich glaube halt, jeder Frame sozusagen wird halt immer sozusagen gemalt. Und was dann halt eben Flutter macht, jetzt könnte man sich überlegen, wenn man halt diesen riesigen langen Widget-Tree hat, das natürlich total unperformant ist. Was halt direkt Flutter schon automatisch macht, es schaut halt eben diesen Widget-Tree an und schaut halt eben, okay, was für eine Veränderung gab es halt eben, und malt dann sozusagen nur diese Veränderung.
Genau, also eigentlich muss man sich dieses Widget eher wie so eine Art Blueprint, ein Template vorstellen, und es ist nicht das eigentliche Element, was dann von Flutter in dem Baum gezeichnet wird oder auf der UI gezeichnet. Da gibt es eigentlich so drei Ebenen, das heißt, das Widget ist eher sozusagen die Maske, die auf diese Zustandsänderung reagiert und die eben übernimmt. Dann gibt es noch Elemente, die Elemente sind die eigentlichen Knoten, die dann in dem Baum eigentlich dargestellt werden. Die übernehmen letztendlich von den Widgets die Änderung. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Änderung in den Widgets habe, würde das zu einem Update letztendlich des Elementes führen. Und dann gibt es unten drunter noch eigentlich die Render-Objects, die das eigentliche Zeichnen dann über die GPU der Pixel machen. Also es gibt eigentlich diese drei Ebenen, Widgets eigentlich ja, wirklich nur, um diese Zustände zu definieren. Das ist die Ebene, mit der man programmiert. Alles andere passiert eigentlich unter der Haube. Aber es sind eigentlich dann sozusagen, was man vielleicht aus Vue.js oder React kennt, dieser Shadow Dome, der dann auch wirklich nur diese Zustandsänderungen, die über eine Widget-Veränderung eben notwendig sind, dann wirklich an das Element übergibt, was dann zum Beispiel zu einer Veränderung einer visuellen Komponente dann führt. Also es arbeitet eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip.
Ja, und ich kann mir das jetzt ganz gut vorstellen, irgendwie, wenn ich mir eine Seite in einer App vorstelle und ich habe da jetzt mein Layout und habe da meine verschiedenen Komponenten. Ist es denn wirklich dann nur für das Layout einzelner Seiten, oder ist wirklich praktisch jede Flutter-App komplett nur in einem Widget-Tree aufgebaut? Also gibt es noch irgendwas außenrum? Also gibt es irgendwie eine Main-Methode, oder wo ist der Startpunkt und wie ist das so ein bisschen strukturiert?
Es gibt eine Run-App-Methode, die dann halt eben als Parameter ein Widget bekommt, und ab dann fängt der Widget-Tree an.
Und die packst du in die Main-Methode, wie du richtig vermutet hast.
Okay, aber das heißt, du hast schon irgendwie ein Haupt-Ur-Widget,
genau,
deiner App sozusagen, und von da geht's dann los.
Genau.
Okay, und sowas wie, wenn ich jetzt zwei Seiten habe, also ich habe irgendwie meine Hauptseite, wo ich reinkomme in die App und drücke auf den Button und will auf eine nächste Seite, ist es parallel in diesem Baum irgendwie oder gar nicht? Oder wie rufe ich dann so verschiedene Bereiche da auf?
Über den Navigator kann man halt eben sagen navigieren. Wenn man vorher noch ein bestimmtes Widget benutzt hat, und zwar zum Beispiel die Material-App, die gibt so ein bisschen das Grundgerüst vor, und wenn ich darüber dann halt eben dieses Widget halt eben nutze, und dann kann ich halt über den Navigator halt eben sagen, push jetzt dieses Widget. Und dann wird halt eben dieses Widget sagen aufgerufen, und dieses Widget ist dann wieder die Seite.
Aber das muss nicht initial in diesem Baum drin hängen, sondern das kann dann schon dynamisch sein. Das heißt, ich habe irgendwo eine separate Datei, wo ich irgendwie einen eigenen Widget-Tree letztendlich habe, und der ist irgendwie benannt, und den kann ich dann sagen, hey, initialisiere den Tree sozusagen und pushe den Part.
Das macht alles dieser Navigator, den Nietz eben angesprochen hat. Also beim Navigator gibt es so eine Art Generate-Route-Methode. Der kriegt letztendlich als Information nur letztendlich, welche Route will ich aufrufen, welche Subseite. Und der würde an der Stelle letztendlich das Widget instanzieren, das dann zurückgeben in einem PageRoot-Objekt. Über das PageRoot-Objekt kann man auch solche Sachen machen, wie soll die Animation bei einem Seitenwechsel sein. Und das würde dann sozusagen der Navigator übergeben bekommen. Das heißt, und würde das dann ausführen. Das heißt, ich kann am Navigator eben sagen, okay, ich pushe letztendlich eine Route. Das heißt, ich wechsle auf eine neue Seite. Das führt über die Generate-Route-Methode dazu, dass ein anderes Objekt, ein anderer Screen oder eine Page heißt es oftmals in Flutter eben dann instanziert wird. Und diese Page würde dann entsprechend die aktuelle Page ersetzen. Aber man könnte auch zum Beispiel über eine Pop-Animation oder über den Pop-Befehl am Navigator auf die Ursprungsseite zurückkehren. Das ist eigentlich sehr klassisch das, was man auch aus anderen Frameworks oder aus den nativen Teilen eigentlich kennt, dass man so eine Art Navigator-Objekt kann, mit dem man dann einfach die unterschiedlichen Bestandteile Pages der Seite eben aufrufen und verknüpfen kann.
Okay. Jojo, die Frage geht wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr an dich. Im Vergleich jetzt zu anderer nativer Umgebung, hat dich an dem Konzept irgendwas genervt am Anfang? Dass du so gesagt hast, ey, wieso, das ist doch jetzt total blöd, dass ich mich hier mit diesem Widget-Tree immer rumschlagen muss und dass das alles ineinander verknüpft ist? Also gab es irgendwo so den Moment, dass du irgendwie gedanklich so ein Breakthrough hattest und sagtest, oh nee, oder war das von Anfang an eigentlich verständlich?
Ich habe ja vorher auch schon React entwickelt und auch React Native, deswegen klar, diese ganze Art und Weise, wie man eigentlich dieses Composing von den Widgets macht, war mir so ein bisschen bekannt. Es ist natürlich so, dadurch, dass diese Feingranularität bei Flutter gibt, also dass alles in so diesen einzelnen Widgets wie vorgehalten wird, dass man erstmal natürlich so einen gewissen Überblick braucht, was gibt es an Widgets und wie muss ich diese Widgets eben verbinden, um eine bestimmte UI zu bekommen. Und es ist auch vielleicht vieles so aus der Erfahrung am Anfang nicht ganz einleuchtend. Also da hat schon manchmal Flutter so seine Eigenheiten, wie ein bestimmtes Layout funktioniert, an das man sich erstmal gewöhnen muss. Also es ist schon ein gewisser Prozess, bis man sozusagen den Überblick hat, was gibt es, sich so ein paar Patterns bereitgelegt hat, wie kann ich bestimmte Aufgaben dann umsetzen, bestimmte Komponenten umsetzen. Aber wenn man das erstmal weiß, ist es eigentlich eine sehr, sehr coole Art und Weise, wie man seine Funktionalität definiert und auch wiederverwendbar macht. Also man hat da sehr, sehr viele Freiheiten und es ist auch gefühlt einfach sehr, sehr gut gekapselt. Also da merkt man auch, dass sich das ganze Flutter-Team eben sehr viel Augenmerk darauf gelegt haben, dass sie zum Beispiel das native Look and Feel letztendlich der Plattform wirklich unterstützen. Also Nils hat das vorhin gesagt, also du hast letztendlich diese Cupertino-Widgets oder du hast die Material-Widgets und die würden dann den einen oder anderen plattformspezifischen Stil ausprägen, aber auch die ganze Haptik eigentlich der Komponenten, wie jetzt ein Pager oder auch eine Scroll-View, ist wirklich sehr ähnlich den Komponenten, die du normalerweise dann auf iOS verwenden würdest.
Aber muss ich an der Stelle dann praktisch das dann doch wieder doppelt schreiben? Also wenn ich jetzt sagen will, weiß ich nicht, meine Page-Transition, also wenn wir von Pages reden, wenn ich von A nach B komme, soll auf der Android-Plattform von unten rein ploppen, wenn man das so nennen möchte, oder und von iOS von rechts langsam drüber gehen, das müsste ich dann doppelt schreiben.
Wenn du es unterschiedlich haben willst, ja, müsstest du es doppelt schreiben. Also es gibt natürlich so ein paar Sachen, die out of the box kommen, dass du sagen kannst, du könntest natürlich auch das grundlegende App-Objekt eigentlich dann überschreiben oder verändern. Aber eigentlich ist so, du sagst ihm, was er für ein Objekt hat und auch mit welchen Widgets du arbeitest, aus welcher Welt.
Also es hängt erstmal davon ab, was man denn für ein Design haben möchte. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Design haben möchte, was sehr eigen ist, was jetzt nicht so Material Design oder Cappuccino Design ist, dann braucht man in dem Sinne keine Unterscheidung. Wenn man aber halt relativ nah sein möchte an dem jeweiligen Systemdesign, dann muss man halt eben jeweils auch nach dem zum Beispiel einen anderen Button dazwischen anzeigen. Dann braucht man irgendwie if-else und dann zeigt man einen anderen Button. Aber da hat man zum Beispiel auch wieder einen allgemeinen Button irgendwie, ein Button-Widget, wo man dann vielleicht direkt schon die Unterteilung gemacht hat. Und dann nutzt man diesen Button wieder auf einer anderen Seite. Und dann wird auf der Seite dann halt sagen, mal ein angepasster Button angezeigt. Und dieser angepasste Button, der hat dann wieder halt diese Unterscheidung. Und dann kann ich ihn wieder benutzen. Genau, weil es wird halt ansonsten schon, diese grundlegenden Sachen werden schon von Flutter gemacht. Also zum Beispiel diese Material-App, die ich halt angesprochen habe, die schafft halt schon mal diesen Rahmen, dass man halt eine sehr nahe Material-Design-App hat. Da kann man da zum Beispiel halt ein Theme angeben mit den ganzen Farben, also meine Hauptcolor, meine Secondary-Color. Und auch zum Beispiel, was dann direkt gemacht wird, ist halt, dass ich wenn ich irgendwo auf eine Seite navigiere, dann auch dann für Android eine andere Animation angezeigt wird, also eine andere Seitenanimation als für iOS. Weil auf iOS ist ja das, wie man eine Seite öffnet, anders und zum Beispiel auch das Zurückgehen, dass man von links nach rechts swipen kann, das gibt es ja nur auf iOS und nicht auf Android. Das ist zum Beispiel halt schon direkt auch schon mit out of the box da. Was aber noch nicht so viel da ist out of the box ist, wenn man zum Beispiel jetzt eine Desktop-App direkt bauen möchte, die halt schon direkt diese Desktops-Design hat. Also es gibt halt dieses Cupertino-Widget, das ist für iOS, Material Design ist so für vielleicht Web oder vielleicht für Android, aber wenn man jetzt so eine wirklich so eine zum Beispiel Windows-App bauen möchte, die auch diese ganzen Windows-Dialogs oder so haben möchte, hat oder eine Linux-App, wenn es da, das ist zumindest aktuell noch out of the box nicht direkt drin, dann müsste man das entweder selbst entwickeln oder es gibt vielleicht aus dem Package-Ökosystem vielleicht jemanden, der das schon gemacht hat.
Ja, aber das wird, glaube ich, auch auf jeden Fall kommen, dass halt so eine Unterstützung da ist. Aber das ist eigentlich so die Fragestellung, die du natürlich in jeder Cross-Plattform-App eigentlich hast. Weißt du, an welches Designsystem irgendwie hältst du dich oder willst du es wirklich so spezifisch für die unterschiedlichen Plattformen haben, weil natürlich auch manchmal die Komponenten sehr unterschiedlich sind und dann musst du natürlich überlegen, wie du vielleicht auch das Layouting drumherum vielleicht so ein bisschen anpasst, je nach der Plattform. Ich glaube, an der Stelle ist es auf jeden Fall so, dass diese If-Else-Bedingungen, die Nils eben angesprochen hat, um dann vielleicht zwischen dem einen oder anderen Button zu unterscheiden, dass das auch, sag mal, eine Runtime-Konstante ist, sodass letztendlich nicht beide Button-Varianten jetzt irgendwie mit in die App gepackt würden, sondern letztendlich je nachdem, für welche Zielplattform du dann kompilierst, nur der ein oder andere Button auch wirklich dann in der finalen Kompilat dann landet. Aber das müsstest du schon machen.
Okay. Vielleicht ein Thema, was ein bisschen daran anschließt, wo ich mir die Frage stelle, was mit Animationen ist, weil Animationen sind ja teilweise auch recht systembedingt, zumindest wenn man so ein bisschen sich an die Standardwerte und sowas hält und auch immer ein Problem mit Cross-Plattform-Tools so ein bisschen darstellt. Nils, wie ist da so eure Erfahrung? Also wie gut lässt sich mit Flutter animieren?
Also zum Beispiel jetzt für so sehr komplexe Animationen gibt es dann verschiedene Packages, also zum Beispiel das Swive-Package, was so ähnlich ist wie Lottie. Also wenn man damit schon mal gearbeitet hat, dann kann man dann sehr komplexe Animationen halt eben machen. Das kann man einfach einbinden wie so ein Bild. Aber wenn es um einfache Sachen geht, was wir zum Beispiel sehr oft einfach haben, ist, wenn der Datei hochlädt, dann hat man ja irgendwie verschiedene Status, zwischen halt keinem Status, lädt hoch, Fehler oder sowas. Wenn man dazwischen halt zum Beispiel welche Fade-Animation machen möchte, geht das halt immer relativ einfach. Das geht dann halt, je nachdem, zum Beispiel hat man zum Beispiel dieses State-Full-Widget, wovon wir gerade gesprochen hatten, dann kann ich halt eben diesem State halt eben sagen, der Button ist jetzt nicht mehr rot, sondern blau, und dann sage ich halt mit einer, sozusagen, Set-State-Methode auf, und dann wird sozusagen diese Build-Methode neu sozusagen aufgerufen, und dann ändert sich halt sozusagen das so das Design. Und da gibt es auch schon viele Komponenten, so dass man dann auch direkt zwischen diesen Änderungen dann auch halt relativ einfach dann verschiedene Fade-Effekt und so alles auch einbauen kann.
Ja, schreibt sich ja Flutter so ein bisschen auf die Fahne, dass sie sagen, sie wollen auf jeden Fall halt ein sehr schönes UI bieten, und deswegen sitzt aber auch dieser Support für Animation ist sehr groß. Also da gibt es auch super viele unterschiedliche Animationen, wo man sagen kann, entweder möchte man von einem Farbzustand in einen anderen wechseln, du möchtest einfach nur, sagen wir mal, eine Offset-Animation machen, dass ein Button sich bewegt, oder irgendwie eine Scale-Animation. Also alles das sind sozusagen einzelne Widgets, die du halt eben dann über ein Animationsobjekt und einen Controller dann eben treiben kannst. Und da wird es, glaube ich, wirklich komplexer. Wenn es komplexer wird, greifst du dann lieber auf andere Tools, wie das eben Nils schon gesagt hat, eben Rive oder auch Lottie zurück. Alles andere lässt sich eigentlich natürlich ganz gut mit diesen Standardsachen abbilden. Man sucht immer so ein bisschen nach dem perfekten Ansatz. Also wir sind, glaube ich, auch da so ein bisschen daran, das zu finden. Also wie ist die Art und Weise, wie wir vielleicht auch Animationen präsentiert bekommen? Wie können wir das gut abbilden? Aber an sich bietet das ein sehr performantes System. Da gibt es aber auch zum Beispiel Bibliotheken wie Simple Animations, die versuchen, das noch ein bisschen zu abstrahieren, um da, sagen wir mal, eine andere Ebene gerade für das Verknüpfen oder die Composition von Animationen dann eben anzubieten.
Mir ist gerade noch eine andere Komponente oder ein anderer Bereich gekommen. Wie löst Flutter das, wenn es um native Funktionalitäten geht, beispielsweise um Push-Nachrichten oder In-App-Käufe oder irgendwie sowas? Gibt es da dann auch schon, was praktisch für alle möglichen Plattformen irgendwie vorbereitet ist? Oder kann man auf den nativen Teil zugreifen? Also ist das standardmäßig, dass man da irgendwie auch nativen Code dann letztendlich ausführen kann? Oder ist das irgendwie alles abgedeckt, die wichtigsten Parts davon?
Also man kann immer nativen Code ausführen. Man kann auch eine Flutter-App in eine native App einbinden, teilweise. Das geht zum Beispiel auch, das heißt dann Add-to-App. Da kann man sich gerne anschauen, falls es für jemanden relevant ist, kann man das auch gerne machen. Also da hat man zum Beispiel eine Android-App und hat dann zum Beispiel halt für verschiedene Komponenten dann Flutter-Teile, das geht auch. Oder wie es halt meistens ist, dass man natürlich dann auch irgendwann muss man natürlich auf native Komponenten zugreifen. Das ist natürlich immer so, dass zum Beispiel, wenn ich auf die Kamera zugreife, Bluetooth, GPS oder sowas, für diese ganzen Standard-Dinge gibt es natürlich schon wieder Libraries, aber was diese Libraries machen oder was man auch selber machen kann, sind halt, dass man diese Method-Channels hat oder einen plattform-spezifischen Code halt schreiben kann, und dann kann man halt zwischen diesem plattform-spezifischen Code dann halt, hat man so einen Kanal, und dann kann man da halt Informationen drüber austauschen. Und so kann man dann halt eben letztendlich mit einer Flutter-App dann auch wieder auf native Komponenten wieder zugreifen. Also sei es zum Beispiel halt wieder die Kamera oder was auch immer, oder zum Beispiel auch so ein Homescreen-Widget, wenn man da zum Beispiel sowas halt eben haben möchte.
Und das ist dann vermutlich schon vorbereitet, oder? Dass es dann einen Android-Part gibt, der mir dann bereitgestellt wird, dass ich da rauskomme mit dem, war das, Method-Channel?
Der Method-Channel ist eigentlich nichts anderes als ein RPC-Mechanismus, wo du halt sozusagen so eine Plattform-Interop-Kommunikation eben herstellen kannst. Die sind super performant, das ist auch, ein wesentlicher Vorteil, wenn ich das vergleiche, das, was Cordova bietet, letztendlich, um mit den nativen Teilen aus einer HTML-App zu kommunizieren. Also da hast du ein Vielfaches letztendlich des Durchsatzes. Aber es ist genau, wie du eben gefragt hast, eben so, dass du auf der iOS und dann auf der nativen Seite eben diese Teile vorbereitet hast, um an die Daten reinzukommen und auf die Anfragen, die jetzt aber aus dem Flutter-Teil kommen, eben zu reagieren, dort Abfragen zu machen, Daten aufzubereiten und dann die entsprechenden Inhalte zurückzusenden. Genauso kannst du natürlich auch, wie zum Beispiel einer Push-Notifications aus dem nativen Teil, dann auch ein Event an den Flutter-Teil übergeben, wenn du nur, sagen wir, diese unidirektionale Kommunikation dann brauchst. Genau, und dafür, wie es Nils eben angesprochen hat, für alles Wesentliche gibt es eigentlich Packages. Also die findet ihr, sagen wir, in dieser PubDev Repository oder Repository Management. Da werden alle Dart-Packages abgelegt. Und da gibt es eigentlich für alles Wesentliche, für Notifications, Local Notifications, für Zugriff auf Bluetooth oder so schon Community Packages oder auch Packages direkt von der Flutter Community, die das eben schon aufbereitet haben, die du oftmals sehr gut nutzen kannst. Manchmal gibt es natürlich so gewisse Fallstricke oder es sind auch nicht alle Funktionalitäten unterstützt. Aber ich glaube, da freuen sich auch viele der Package-Entwickler, wenn du natürlich dann mit eigenen Pull-Requests dann eben die Entwicklung unterstützt und deine Funktionalität, die dir irgendwie fehlt, dann einfach mit einbringst. Oder auch, also man merkt schon, dass vielleicht das ganze Ökosystem noch so ein bisschen am Wachsen ist, dass du oft an Teile kommst, die vielleicht noch nicht so gut abgedeckt sind, wo es noch kein fertiges Package für gibt. Dann kannst du natürlich auch immer überlegen, sozusagen deine Entwicklung, weil so ein Plugin nennt sich das, bei Flutter zu schreiben, das ist nicht schwierig, das ist wirklich super easy. Und das könntest du dann gleich so gestalten, dass es auch dann für andere Entwickler zur Verfügung steht und genutzt werden kann.
Ja, dieses Package-Ökosystem, da wird mir auf jeden Fall wirklich sehr viel, das sind so manche um die 15.000 Packages bisher, aber man muss schon sagen, das ist noch nicht so mega groß. Also da gibt es schon immer mal wieder so viele Sachen, die es eben noch nicht so richtig gibt oder so. Oder auch viele Sachen sind auch erst letztes Jahr wirklich dazugekommen. Da merkt man auf jeden Fall, dass Flutter halt noch kleiner ist als zum Beispiel andere Cross-Platform-Lösungen, wo die Community auf jeden Fall noch deutlich größer ist und es einfach noch viel mehr Packages schon gibt. Genau, was diese Packages sind halt einfach, genau, wie du eben schon sagte, halt verschiedene Plugins. Zum Beispiel sind das schon verschiedene UI-Komponenten, die man halt benutzen kann, oder auch Klassen für so State-Management oder ganz einfache Dart-Packages. Also es gibt Flutter-Packages oder Dart-Packages. Dart-Packages, die kann man dann auch wieder halt serverseitig auch wieder zum Beispiel eben nutzen. Die sind dann nicht nur beschränkt auf Flutter, und Flutter-Packages sind halt eben nur auf Flutter halt eben beschränkt. Wo man auch wieder auch schauen muss, ob die dann halt eben nur auf Android laufen oder auf allen Plattformen. Das wird dann mal auch wieder angezeigt bei PubDev, auf welchen Plattformen die halt eben laufen. Hm.
Aber auch wenn man sozusagen in die Foren oder auch, sagen wir, bei den speziellen Herstellern guckt, merkt man, also was da auch, sagen wir, für ein Bestreben hinter ist, da eine Flutter-Unterstützung zu schaffen. Also gerade bei Datenbanksystemen, die haben eigentlich alle gerade irgendwelche Entwicklungen am Laufen. Also wenn man jetzt sich Realm anguckt oder auch Objectbox, also da eine Unterstützung und auch, sagen wir, den Support eben für Flutter zu bereitzustellen, wird, glaube ich, in Zukunft noch viel mehr kommen, so dass man da auf vieles dann einfach zugreifen kann und das dann direkt nutzen. Aber manchmal hat man momentan eben da noch Schwierigkeiten, vielleicht die richtige Persistenztechnologie zum Beispiel jetzt zu finden. Ja, ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den wir gleich noch ein bisschen ansprechen müssen, ist das, wie wir Apps veröffentlichen. Also wenn wir dann eben eine App gebaut haben, die vieles beinhaltet, das Testen ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema, was man mal in der Deep Dive-Folge irgendwie mal ansprechen kann. Auch sowas wie State Management oder Persistenz, was ich eben angesprochen habe, sind, glaube ich, Komplexe, die wirklich sehr, sehr tief gehen. Aber wenn ich jetzt so eine App habe, wie kann ich die denn jetzt veröffentlichen? Also wie baue ich dann die App dazu und wie bringe ich die dann in den App Store?
Genau, also wenn man die natürlich am besten vorher auch erstmal getestet hat, natürlich. Ja. Sonst sollte man am besten keine App vorher veröffentlichen. Kann man dann halt eben für die verschiedenen Plattformen dann halt eben seine App sozusagen kompilieren. Wenn man dann auch zum Beispiel, dann wird halt eben der Flutter-Code halt eben in die jeweilige Plattform gebildet. Da gibt es halt einen Befehl in der Command-Line. Also ich rede jetzt gerade von dem manuellen Prozess. Man kann das natürlich dann auch alles automatisieren, zum Beispiel CodeMagic oder sowas, wenn man dann ein richtiges CI/CD-System hat. Aber wenn man es erstmal manuell machen möchte, dann hat man zum Beispiel halt einen Command, womit man dann halt eben sagen kann, dass man zum Beispiel für Android einen App-Bundle bilden möchte oder eine APK. Dann wird das dann halt eben kompiliert. Und mit dieser APK, mit dem App-Bundle, kann ich das dann wieder in den Play Store halt eben hochladen. Und ähnlich dann halt eben auch bei iOS. Dann kann ich halt eben auf iOS dann über Xcode dann einfach mein iOS-Projekt sozusagen öffnen. Also in dem Flutter-Projekt ist dann wieder so ein iOS-Ordner, wo dann halt eben auch die beiden Dateien drin sind für Xcode. Dann kann ich halt eben über Xcode dann halt eben mein Flutter-Projekt öffnen, dann halt eben mein Projekt sozusagen archivieren oder halt eben bilden. Und dann habe ich auch wieder eine Datei, die dann wieder auch in den App Store halt eben hochladen kann. Und bei Web ist es natürlich dann halt einfach ein Ordner, wo dann halt eben eine index.html drin ist, die man dann halt eben einfach dann dementsprechend halt eben hochladen kann auf den jeweiligen Server.
Genau, also wie Nils eben beschrieben hat, nutzen wir eigentlich, sagen wir, für das Bauen gegen iOS eben Xcode. Das brauchst du auf jeden Fall. Also das heißt, du brauchst für die Flutter-Entwicklung dadurch natürlich auch einen Mac-Rechner, um das machen zu können. Oder nutzt halt, wie es auch natürlich eben Nils schon gesagt hatte, eben ein externes System, um das Bauen eben anzustößen, wie CodeMagic, Bitrise, was es da auch gibt. Und auf Android-Seite ist es einfach so, dass dein Gradle-Build ausgeführt wird.
Ja, das mussten wir leider sehr schmerzhaft erfahren. Oder was heißt schmerzhaft erfahren? Aber wir hatten da, als wir angefangen haben, hatten wir natürlich kein Mac gehabt. Wir hatten jeder einen Windows-Desktop-PC gehabt. Wir konnten immer auf Android halt eben bilden. Wir konnten die halt nie wirklich auf iOS ausprobieren. Wir konnten zwar halt das ganze iOS-Design auch sagen testen, weil man kann auf dem Android-Gerät eigentlich dann auch sagen seine iOS-Apps dann laufen lassen, weil es ist in dem Sinne einfach nur eine Konstante in dem Flutter-Widget, aber weil, wie ich schon sagte, halt alles wird halt im Flutter-System kontrolliert, aber wir konnten es nie wirklich halt auf dem iOS-Gerät mal laufen lassen. Das war halt wichtig gewesen, weil wir damals bei so einem Wettbewerb mitgemacht haben, so ein Startup-Wettbewerb, und da konnte man halt bis zu 10.000 Euro Preisgeld gewinnen, und da wollten wir natürlich unser Prototyp mal zeigen, wo wir dann schon direkt so ein Hausaufgaben-Heftsystem entwickelt hatten mit Firestore, mit Realtime, Hausaufgabe eintragen. Da wollten wir dann direkt der Jimmy zeigen, dass wie das in Realtime gemacht wird. Und dann haben wir auch die ganze Zeit ein Android entwickelt, und dann konnten wir halt das irgendwie so ein paar Tage vor Finale haben wir es mal auf Android, auf iOS ausprobiert. Das ist zum Glück alles halt durchkompiliert. Dann mussten wir erstmal jemanden finden, der überhaupt einen Mac hat, und konnten das dann kompilieren.
Ja, ist eine gewisse Herausforderung. Stimmt.
Ja, ich habe, würde ich sagen, für meinen Teil einen ganz guten Überblick bekommen. Gibt es noch irgendwas? Also ich meine, wir haben ein paar Themen gestriffen, wo man sagt, da kann man auf jeden Fall nochmal deutlich tiefer einsteigen. Gibt es noch irgendwas von eurer Seite, wo ihr sagt, das ist unentbehrlich, das muss bei der Einführung in Flutter mit dabei sein?
Ja, vielleicht die Dokumentation. Also die ist eigentlich ganz gut. Da findet man sehr viel.
Würde ich auf jeden Fall sagen, die Dokumentation ist sehr, sehr gut, und es gibt auch zum anderen letztendlich einen YouTube-Kanal von der Flutter, vom Flutter-Team, und da gibt es sozusagen auch jede Woche ein Flutter-Widget of the Week, wo einfach ein Video dazu gemacht wird, was das Widget dann kann, was man damit abbilden kann, und da findet man auf jeden Fall sehr viele Informationen. Es gibt auch die Flutter Gallery und auch, sagen wir, die offiziellen Beispiele, an denen man sich sehr gut orientieren kann, was man mit Flutter irgendwie bauen kann. Aber das findet man natürlich auch über die Dokumentation. Also das ist ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt, um erstmal sich damit auseinanderzusetzen, wie Flutter arbeitet. Ich glaube, jetzt nochmal zusammenfassend kann man nochmal so ein bisschen irgendwie herausstellen, was wir für Erfahrungen damit gemacht haben und warum sich das lohnt. Also wir hatten ja vorher auch, sagen wir, in der Firma verschiedene andere Cross-Plattform-Lösungen ausprobiert und waren immer nie ganz zufrieden. Also länger, sagen wir mal, so einen Ausflug auch in die React-Native-Welt und haben da schon festgestellt, man musste dann sehr schnell letztendlich auf allen drei Plattformen eigentlich entwickeln, um, sagen wir mal, die Funktionalität, die man haben wollte, zu bekommen. Und das fühlte sich dann irgendwann nicht wirklich produktiv an. Das war aber auch gerade in der Phase, wo das eben in der Beta sehr stark ausgerollt wurde. Und so aus Erfahrung mit Xamarin oder auch HTML, wo wir natürlich auch Ansätze verfolgt haben, muss man schon sagen, dass Flutter wirklich dann einen sehr kompletten Ansatz bietet, mit dem wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sind und glauben auch, dass es für die Zukunft wirklich eine sehr etablierte und verbreite Art werden kann, wie man Apps entwickelt in Zukunft. Es gibt Fallstricke, auch manche Sachen, die jetzt momentan noch nicht so perfekt laufen. Das Team ist super engagiert, das alles auszumerzen. Sie haben natürlich einige Issues auf ihrem GitHub-Repository, arbeiten aber auch sehr stark dran, das zu verbessern. Ich glaube, man kann natürlich auch die Community stark unterstützen. Also wenn man in dem Bereich arbeitet, macht entsprechende Issues auf oder kümmert euch irgendwie mit Pull-Requests darum, dass Issues geschlossen werden. Also alles, was dazu beiträgt, das irgendwie zu verbessern, das Ökosystem, kommt uns allen zugute. Und ja, man muss es, glaube ich, aktuell so ein bisschen noch bewerten. Wie gesagt, es gibt da gewisse Schwierigkeiten. Gerade auf iOS sollte man noch vielleicht erwähnen, dass es da so einen gewissen Animation-Jank, also dass gerade initiale Startzeiten einfach durch das Kompilieren auf der Engine nicht so ganz perfekt momentan jetzt abgebildet werden und erstmal sozusagen eine Art Shader-Cache, also das, was wirklich von der GPU dann ausgeführt wird, aufwärmen müssen. Man hat da ein gewisses Ruckeln. Da das wird sich auch noch in Zukunft verbessern. Aber das ist natürlich schon etwas, was man so ein bisschen in die Bewertung irgendwie einfließen lassen sollte, ob man jetzt gerade mit einer Flutter-Entwicklung beginnen sollte.
Ja, was ich da vielleicht noch ein, zwei Sachen vielleicht ergänzen kann. Also das merkt schon echt, dass Flutter extrem schnell sich weiterentwickelt. Also es ist echt wirklich krass zu sehen, wie viel da gemacht wird. Also es gibt halt, wie wir schon an manchen Stellen gesagt haben, noch so ein, zwei Sachen, so das Flutter noch nicht ganz so weit. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Flutter mit Wertheim Speed, die in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, wenn man da wieder dann auf die nächsten zwei Jahre schaut, dann wird Flutter da schon wieder viel, 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 viel weiter sein. Und das wirklich, die sind da echt mit einer guten Geschwindigkeit unterwegs. Und ja, was ich ansonsten einfach nur mal jedem Entwickler empfehlen kann, ist, dass man einfach ausprobiert, einen Prototyp mal entwickelt und sich Wochenende mal hinsetzen und einfach mal anfängt zu starten. Und wenn man vielleicht so Gedanken hat, so kann man das wirklich in Flutter umsetzen, geht das denn überhaupt? Man kann es ja einfach challengen, einfach versuchen, Flutter umzusetzen und dann sich ein Wochenende Zeit nehmen, dann mal ausprobieren und dann sich selber überzeugen, ob es funktioniert oder nicht.
Ja, rückblickend ist es für uns so, dass wir eigentlich sagen, es war der richtige Zeitpunkt, vielleicht mit der Entwicklung anzufangen. Und ich glaube, es ist genauso wie Nils, dass da einfach noch sehr viel Engagement eben von Google und auch, sagen wir mal, von der Community eben in den Bereich reinfließen wird und wir dann noch sehr viel sehen werden in der nächsten Zeit.
Spannend, sehr cool. Dann vielen Dank schon mal an euch beiden für die Einblicke. Und dann haben wir heute mal wieder seit langer Zeit eine reguläre Folge und von daher auch unsere Picks of the Day. Ich fange an. Ich habe doch irgendwann letztens meine Google Search Operator Reihe eingeführt und da habe ich heute einen, den ich tatsächlich auch ab und zu mal benutzt habe. Es gibt den In-Text-Doppelpunkt Operator, der tatsächlich im Content der Webseite sucht. Also nicht, dass es irgendwo in Schlagwörtern oder wo auch immer mit drin ist, sondern dass es tatsächlich im Text auftaucht. Und da gibt es noch die Variante All-In-Text, das heißt, dass alle dieser Wörter im Content der Webseite auftauchen müssen. Dann kann man ein bisschen nochmal tiefer in den Inhalten suchen. Jojo.
Ich nutze oder will jetzt vorstellen als mein Pick of the Day Teil der Flutter CLI, nämlich der Befehl Migrate. Und das Migrate untersucht dein Projekt. Also gerade geht es ja darum, dass wir in Dart jetzt Signal Safety Unterstützung bekommen haben und das jetzt auch, ich glaube, jetzt mit der Flutter 2-Version eigentlich in den kompletten Flutter-Packages umgesetzt ist. Aber es ist natürlich so, man hat auch in seinem Projekt eben andere Abhängigkeiten, die vielleicht, sagen wir, diese Migration auf diesen Null Safety Support eben noch nicht durchgeführt haben. Und mit dem Migrate-Befehl kann man eben da eine schrittweise Überführung seines Codes eben machen. Das heißt, der untersucht komplett das Projekt und checkt zum einen erstmal die gesamten Abhängigkeiten auf Null Safety Support und sagt halt eben dir dann gleich, okay, falls halt eine Abhängigkeit eben das nicht unterstützt. Und da gibt es dann eben noch die Möglichkeit, mit Flutter pub outdated --mode Null Safety zu sagen, okay, gibt es denn jetzt inzwischen schon eine Null Safe Version meiner Abhängigkeit, um dann zum Beispiel einfach in seiner Pub-Spec YAML, das ist da, wo ich meine Abhängigkeiten für mein Flutter-Projekt definiere, die entsprechende neue Version dann einzubinden. Wenn man das dann alles gemacht hat, also für alle Abhängigkeiten dann schon ein Null Safety Support Package gibt, kann man dann wieder in das Flutter Migrate eben zurückkehren und der erlaubt es einem wirklich dann, also macht einem sozusagen Vorschläge, an welcher Stelle man dann mit Null Safe Operationen dann arbeiten sollte, was er erwartet, wo man letztendlich diese Unterstützung braucht. Und das wird hoffentlich, sagen wir, diesen Prozess, unsere Codebasis auf den Null Safety Support umzuschreiben, ein bisschen vereinfachen. Wir wissen noch nicht, was für ein Aufwand das sein wird, aber das ist der Weg, den man gehen sollte dafür.
Sehr schön. Nils, was hast du uns mitgebracht?
Ich hatte letztens erst die Class-Packages gefunden. Das Flutter-Team hat halt verschiedene Packages geschrieben, um zum Beispiel die aktuelle Geräteversion auszulesen, um die App-Version auszulesen, um den Batteriestatus auszulesen. Gibt es verschiedene Packages von dem Flutter-Team. Und die Flutter-Community, die hat die Packages weiterentwickelt. Das heißt, die Plus-Packages, also zum Beispiel dann Device Info Plus. Und die haben schon einen richtig, richtig guten Device-Support oder zumindest Plattform-Support. Die sind eigentlich schon fast auf allen Plattformen verfügbar, weil die normalen von dem Flutter-Team sind nur auf Android und iOS meistens verfügbar. Und die Flutter-Community hat echt gut weiterentwickelt. Und man kann dann zum Beispiel das Device-Info-Package nicht nur auf Android und iOS nutzen, sondern auch im Web, Windows, Linux, auf allen Plattformen, die halt Flutter unterstützt. Und ich wusste gar nicht, dass es die halt gibt. Und das hat mich sehr überrascht. Und die haben schon echt gute Arbeit da geleistet. Und da kann man echt auf allen Plattformen nutzen.
Mhm. Cool. Hatte ich noch gar nicht.
So ein bisschen so, also die Benamung so ein bisschen so einen Stinkefinger hochzeigen, so von wegen, guck mal hier, euer Package, aber in richtig eigentlich. Ja. Hattet eine ganz gute Idee, aber so hättet ihr es mal besser machen sollen. Aber vielleicht findet das ja auch den Weg wieder zurück und ist irgendwann Bestandteil der Original-Packages.
Ja, ich habe mich auch gefragt, also warum gibt es überhaupt noch die normalen Packages? Da kann man ja direkt wegwerfen, dann direkt die von der Community nehmen, weil die sind ja schon viel, viel weiter.
Ich sehe gerade, wir haben auf jeden Fall auch einige Packages aus dem Standard-Funktionsumfang genommen, wie Connectivity, was es hier irgendwie noch erweitert gibt. Also ja, sehr interessant, super Tipp.
Sehr schön. Ja, dann Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns warst und mit uns ein bisschen über Flutter geplaudert hast. Und an unsere Hörer, falls ihr das interessant fandet oder falls ihr vielleicht einen bestimmten Bereich habt, wo ihr sagt, hey, da würdet ihr nochmal gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, was in der Flutter-Welt da gerade passiert, dann freuen wir uns wie immer über euer Feedback, das ihr gerne uns schreiben könnt. Jojo, auch dir vielen Dank. Wir hören uns ja am Mittwoch schon wieder zu den nächsten programmierbaren News. Von daher vielen Dank, habt eine gute Zeit und bis bald.
Ciao.
Ciao.